Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo Robert.
Hallo Sabrina, ich hoffe, dass es dir gut geht.
Ja, mir geht's gut, weil wir haben die 100.000.
Die 100.000 geknackt.
Ja, wir haben die 100.000 Gesamthörerzahl geknackt. Wie cool ist das denn?
Wahnsinn, oder? Über 100.000 gehörte Folgen sozusagen. Richtig also gut.
Das ist ein Riesen. Da fühlen wir uns ganz arg gebauchpinselt und geehrt. Vielen, vielen Dank an die ZuhörerInnen. Und weil wenn man bedenkt, es gibt nicht so viele Ergos und dann hört auch nicht jeder Podcast und dann mag vielleicht auch nicht jeder die Stimme von Robert.
Genau. Das ist sogar eher die Option, glaube ich.
Nein. Oder meine. Und dafür ist es richtig gut und dafür wollen wir Danke sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so treu zuhört und dass wir euch immer mit neuen Themen überhäufen dürfen.
Herzlichen Dank.
Noch eine kurze Info zu dieser Folge. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis von Thieme und gilt als Erweiterung zu einem Artikel in der Ausgabe 623. Wir haben nämlich heute auch wieder einen Gast eingeladen, und zwar die Cindy Albrecht. Hallo Cindy.
Hallo.
Wir gehen ganz schnell sogar direkt in die Folge. Und zwar magst du dich einmal vorstellen, kurz was über deinen Werdegang sagen und vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Sneak Peek in deinen Artikel für die Ergopraxis geben.
Na klar, also genau, ich bin, wie gesagt, Cindy Albrecht, wie du mich schon vorgestellt hast, und aktuell arbeite ich eigentlich in einem ganz anderen Bereich. Ich bin auf der Intensivstation tätig seit 2 Jahren, habe aber vorher viel in der Neurologie, in der Orthopädie gearbeitet und da war das Thema Schulter auch immer ein Riesenthema und jetzt muss ich feststellen, auf Intensivstation auch irgendwie. Und das hat mich dazu auch bewegt, diesen Artikel zu schreiben. Der geht ja um die schmerzhafte Schulter. Und da geht es so ein bisschen darum, einerseits zu sensibilisieren, dass ja viele Mikrotraumata im Laufe des Lebens passieren und die uns doch in der Anamnese, wenn wir Patienten vorgestellt bekommen mit schmerzhafter Schulter, doch irgendwie durchrutschen. Und ja, die Schulter an sich ja ein sehr komplexes Thema ist, was irgendwie von psychischen Faktoren abhängig ist, von der Biomechanik, aber auch das Gehirn spielt ja eine Rolle, weil jeder Mensch irgendwie ein Gehirn hat, der auch eine Schulter hat. Und dementsprechend habe ich dann diesen Artikel darüber geschrieben, wie neuronale Plastizität, Depression, Biomechanik, Schmerzen und alles irgendwie doch zusammenhängt. Ja.
Mhm. Dann würde ich sagen, wir steigen auch gleich mal thematisch ein. Nimm uns doch gleich mal mit in die Schulterthematik am besten. Du hast ja auch über die schmerzhafte Schulter geschrieben und hast jetzt auch gerade angeteasert. Welche beiden Arten der schmerzhaften Schulter gibt es denn und wieso ist die Evidenzlage da nicht so sonderlich gut?
Also grundsätzlich gibt es ja mehr als die beiden Schulterproblematiken, die ich in meinem Artikel beschrieben habe. Also mein Artikel geht ja um einerseits das subakromiale Pain Syndrome, also alles, was im subakromialen Raum an Schmerzen führt, also das klassische Impingement-Syndrom und die Frozen Shoulder. Aber an sich hat ja auch eine Rotatorenmanschettenruptur oder sowas mit Schmerzen zu tun. Wo man, glaube ich, irgendwie mehr differenzieren sollte, ist, wenn man jetzt das auf so 2 Sachen speziell also beziehen möchte, ist es, dass es eher eine akute Schultersymptomatik gibt, also wie das Impingement-Syndrom, wo eine Entzündung stattfindet im Gelenk und die dann zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führt und dann halt auch eher die chronischen Schulterschmerzen, die auf degenerative Veränderungen zurückzuführen sind. Deshalb, wenn wir jetzt von 2 Arten sprechen, würde ich dann eher von chronischen und akuten Schulterschmerzen sprechen, statt jetzt nur von Impingement und Frozen Shoulder, worauf zwar dieser Artikel beruht, aber es gibt ja natürlich viele andere noch. Und was die Evidenz angeht, ist es ja in der Therapiewissenschaft ja immer irgendwie schwierig zu sagen, das ist jetzt das Nonplusultra, weil ja jede Therapie irgendwie anders wirkt. Ist ja nicht wie eine Pille, die man einwirft und man weiß, wie die Halbwertszeit ist und wie der Wirkmechanismus ist, sondern Therapie ist ja viel davon abhängig, auch welcher Therapeut führt es durch. Und sind die Patienten jetzt wirklich vergleichbar? Und wenn man das jetzt so auf die Schulter bezieht, gibt es zwar einzelne Evidenzen, aber die Patientengruppen sind relativ klein. Man findet auch gar nicht so richtig heraus, was wurde da gemacht. Oft wird irgendwie von Physio- oder Ergotherapie gesprochen, aber was haben die jetzt da durch manualtherapeutische Sachen irgendwie gemacht? Es wird gar nicht so richtig schlüssig. Und auch wenn man dann irgendwie Meta-Analysen machen möchte, sind halt die Gruppen nicht vergleichbar, weil jeder irgendwie dann doch andere Ein- und Ausschlusskriterien hat und das macht einfach die Evidenzlage so schwierig und dann auch irgendwie herauszufinden, was soll man jetzt eigentlich effektiv bei schmerzhaften Schultern machen.
Gleich mal weiter, und zwar, welche Symptome sind denn typisch, gerade jetzt auch mal für die HörerInnen, die jetzt vielleicht weniger mit Schulterproblematiken zu tun haben, und wie zeigt sich das in der Diagnostik? Und welche Assessment-Instrumente kommen denn hier in der Ergotherapie zum Einsatz?
Wenn man sich jetzt so ein bisschen auf die Schultersymptomatiken bezieht oder Krankheitsbilder, die ich da zitiert habe in dem Artikel, also jetzt zum Beispiel das Impingement-Syndrom oder neuem werde ich jetzt ja immer eher subakromiales Pain-Syndrom genannt. Das ist ja so dieser painful arc, das bei 60 bis 120 Grad Abduktion beziehungsweise Bewegungs Schulterflexion sozusagen der Schmerzen eintreten. Oft sind dann auch Schmerzen, wenn man auf der Seite liegt, nachts vorhanden. Und bei der Frozen Shoulder gibt es da so eine Art klassischen Verlauf, dass es erst mit Schmerzen beginnt, erst so nächtlichen Schmerzen, dann werden sie doch eher alltagsrelevanter und dann nehmen die Schmerzen ab und es kommt dann aber eher zu einer Steifigkeit. Also theoretisch sind beide irgendwie so ein bisschen auch. Das Impingement ist eher was Akutes, was dann vielleicht langfristig in was Chronisches übergeht. Und die Frozen Shoulder ist auch, beginnt mit Schmerzen und wird dann ja auch eher in was Chronisches, Bewegungseingeschränktes. Und diagnostisch war die Frage, glaube ich, noch,
Genau, welche die so viel reingepackt, entschuldige. Ja, die Diagnostik, wie zeigt sich das? Weil im Artikel hast du zum Beispiel auch drin stehen, was ich sehr interessant finde, dass das bildhaft gar nicht wiedergegeben werden kann, zum Beispiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Durch ein Röntgen oder durch ein MRT.
Genau, beziehungsweise wenn man jetzt so ein Röntgen macht, dann wird ja oft irgendwie von Humerushochstand oder sowas gesprochen, dass sich der subakromiale Raum irgendwie verengt hat. Aber die Frage ist ja immer, wandert einfach so ein Humerus nach oben und verändert den subakromial, also macht den zwar kleiner, aber es ist ja irgendwie auch wichtig zu gucken, was ist so der Alltag. Ab und zu ist ja ein Bild nur ein Bild, wie so ein Bandscheibenvorfall, aber an sich. Genau, kommt es ja immer viel drauf an, ja, wie sind die, das ist jetzt auch so ein bisschen auf das Assessment hinausgehend, was sind so Alltagsaktivitäten, die den Patienten wirklich einschränken auf Aktivitäts- und Partizipationsebene? Und da hilft mir ein Bild oft nicht, sondern ich muss mir dann angucken, wo hat der Patient denn jetzt wirklich seine Schwierigkeiten? Ist es das Haare waschen oder so? Und dann muss ich gucken, welche biomechanischen Voraussetzungen brauche ich dafür, um dann irgendwie auch eine Arbeitshypothese bilden zu können, um dann auch sagen zu können, diagnostisch, weiß ich nicht, es sind die Protraktoren, die dafür verantwortlich sind, den subakromialen Raum so ein bisschen in Anführungszeichen zu verengen, indem sie das Akromion nach vorne ziehen. Und ja, genau, also es ist irgendwie. Ja, gibt ja halt verschiedene diagnostische Arten. Einmal die medizinischen und radiologischen Sachen, aber für uns ist, glaube ich, eher dieser Aktivitätspartizipationsanteil wichtig.
Gehen wir nochmal auf die Assessment-Instrumente zurück. Welche nutzt du denn gerade bei der Schulterproblematik in der Ergotherapie? Was ist so deine Erfahrung? Mit was hast du gearbeitet oder arbeitest du?
Genau, also auf Intensivstationen arbeite ich nicht mehr so groß mit Assessments, weil die einfach das gar nicht mehr so richtig abdecken von der Schwere, was ein gutes Assessment ist, um so auf die Aktivitätsebene abzudecken, ist zum Beispiel der DASH, also der Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand, wo halt verschiedene Aktivitäten abgefragt werden und der Patient auf so einer ordinalskalierten Skala von 1 bis 5 sagen soll, wie eingeschränkt der Patient ist. Oder auch der Shoulder Pain and Disability Index, wo Alltagsaktivitäten in Relation mit den Schmerzen gesetzt werden und andererseits Alltagsaktivitäten auf ihre Durchführbarkeit abgefragt werden. Auch wieder, das ist auch so ein Zahlenstrahl und das finde ich irgendwie ganz, ganz praktisch, weil ich schon der Meinung bin, dass wir uns viel auf der Aktivitätsebene ja, da weiter orientieren sollten und fernab eher oder uns mehr distanzieren sollten von diesen klassischen endgradigen Bewegungen, also von den ROMs, also Range of Motion, weil ja so eine isolierte Außenrotation eigentlich, ja, ob die 10 Grad mehr oder weniger ist, ist für den Patienten meist unrelevant, ist für uns vielleicht schön, aber wenn es auf der Aktivitätsebene nicht zu einem Ergebnis führt, das für den Patienten signifikant ist, dann ja, ist das nicht ausschlaggebend oder kein Erfolg. Deshalb eher solche aktivitätsorientierten Scores. Finde ich immer gut.
Also runtergebrochen, der Bauarbeiter hat zum Beispiel einen anderen Bewegungsrange, jetzt mal ganz pauschal aus der Schublade geschossen, wie jetzt die Gymnastik, Aerobic, Maus oder sowas, ne? Genau. Oder das Kind.
Ja, kann sein, muss auch nicht, können auch die
Muss auch
gleiche
nicht.
haben und sie schaffen
Richtig.
es trotzdem, die Aktivität so durchzuführen. Also es ist dann irgendwie, finde ich, wirklich, kommt ja auch immer darauf an, welche Strategie sie verwenden. Aber genau deshalb finde ich es immer so schwierig, das nur auf so isolierte Gradzahlen zu beschränken, wie das ja oft in auch Studien irgendwie gemacht wird, wo gesagt wird, ja, hat sich dann um 10 Grad verbessert, aber ja gut, Patient kriegt trotzdem sein Portemonnaie nicht mehr aus der Hosentasche und weiß nicht, ist Kellner, ne?
Ja,
Ja.
richtig, genau. Da finde ich, sprichst du auch gerade was extrem Wichtiges an, dass der Klient in der Situation, in der er ist, also zum Beispiel der Kellner, braucht da zum Beispiel das Portemonnaie rauszuholen, eine andere Strategie als jetzt jemand, der was aus der Hosentasche rausholt, sein Portemonnaie oder in der Handtasche trägt oder in der Gürteltasche oder sowas, ne? Genau. Hast
Genau,
du
und
uns, ja, entschuldige.
nee, genau, und die meisten Assessments beziehen sich ja oft auch nur isoliert auf die Schulter. Und was ich ja in meinem Artikel auch hervorgehoben habe, ist, dass man auch weit weg von der Schulter irgendwie gucken müsste. Also bei der Frozen Shoulder ist ja auch die Kopfrotation zur gleichen Seite eingeschränkt. Das heißt, in so Schulter-Assessment wird ja oft nicht der Fuß oder, weiß nicht, die Atmung, das Zwerchfell, das vegetative Nervensystem mit einbezogen. Und das sind ja wichtige Faktoren, die trotzdem auf die Schulter Einfluss nehmen, weil wir ja ein ganzheitliches System sind, ne?
Ja. Das haben wir all sehr theoretisch gesprochen. Hättest du uns jetzt auch ein Klientenbeispiel, wo du es einmal ganz praktisch für uns darstellen kannst?
Also für mich war so ein Beispiel ein Polizist, der seit 2,5, 3 Jahren eine Frozen Shoulder hatte und auch einen sehr hohen Leidensdruck diesbezüglich hat, weil Frozen Shoulder geht ja mit einer hohen Gelenksbeweglichkeitseinschränkung einher und damit dann auch natürlich mit einem hohen Lebensqualitätsverlust. Und der ist irgendwie von Arzt zu Arzt gehopst und auch von Therapeut zu Therapeut und niemand konnte ihm so richtig helfen. Und der war bei einer Kollegin in Behandlung und wir haben uns dann irgendwann so ein bisschen zusammengesetzt und haben mal geguckt, was wir ihm noch so Gutes tun können und haben dann viel eher mal angefangen, auf Aktivitäts- und Partizipationsebene zu behandeln, dass wir wirklich, also sein Hauptproblem war zum Beispiel, in seine schwere Polizeijacke reinzukommen. Die wiegt irgendwie extrem viel und da muss man schon einiges hieven und auch ein gutes Bewegungsausmaß haben. Und da war es dann wichtig, irgendwie die Biomechanik wiederherzustellen, dass die Bewegungsabläufe da sind, aber auch irgendwie wieder die Elastizität des Gewebes herzustellen. Und haben da dann irgendwie in so einer Stunde relativ intensiv therapiert. Und interessanterweise, als wir in diese Aktivitäten reingegangen sind, danach konnte er besser die Jacke an- und ausziehen, was für ihn erstmal so ein, ja, schon ein Schocker war, weil er so seit 2, 3 Jahren das einfach nicht hingekriegt hat. Und oft ist es ja aber so, dass Leute aus der Therapie rausgehen, nach 1, 2 Wochen es dann nicht besser wurde. Und er ist auch 2, 3 Wochen nicht wiedergekommen. wo wir uns schon gefragt haben, oh Gott, was ist denn da passiert? Und haben den dann mal angerufen. Er hat sich dann auch gemeldet und kam auch wieder zur Therapie. Und der ist aber nicht zur Therapie gekommen, weil es schlechter war oder sowas, sondern der ist halt nicht mehr, oder erstmal nicht zur Therapie gekommen, weil es halt besser war. Und das finde ich so ein gutes Beispiel auch, dass Patienten sehr langen, sehr hohen Leidensdruck haben und wenn dann irgendwie doch so ein kleiner Meilenstein, so ein Erfolgserlebnis stattfindet, dass die Patienten dann auch viel Zeit brauchen, um das erstmal zu verarbeiten. Weil man hat 2,5 Jahre das ja nicht machen können und dann schafft man es dann von einem Tag auf den anderen doch. Also da merkt man irgendwie auch, was für eine psychische Belastung oft bei Schulterpatienten irgendwie dahinter steckt.
Das ist ein schönes Beispiel, definitiv, ja. Also ich merke das auch in meinem Arbeitssetting. Ich arbeite ja auch in der Orthopädie und Klientinnen, die oft wiederholt zur Reha zu uns kommen, wie letztendlich die auch psychisch absolut unter Leidensdruck stehen. Also das glaubt man manchmal gar nicht. Also wie das dann. Weil letztendlich ist es ja auch so, auch, ne, wie du schon sagst, Sandy, auch gerade wenn der Schulter nicht funktioniert und da hängt vielleicht auch irgendwas dran mit Job und allem. Und das ist natürlich auch mit Ängsten verbunden, ne? Also wie geht es weiter auch beruflich und diese ganzen Sachen. Jetzt wollen wir nochmal auf den Schmerz nochmal eingehen. Wir haben auch viel jetzt über Schmerz gesprochen und man hört auch viel über Schmerzen. Welche Bedeutung nimmt der Schmerz im Therapiegeschehen ein, Cindy?
Eine sehr große Rolle, weil ja Schmerzen grundsätzlich dazu führen, dass wir ja, Kompensationsstrategien eingehen und auch irgendwie physiologische Bewegungsmuster erstmal ablegen. Also wenn es uns immer schmerzt, wenn wir den Kaffeebecher aus dem Regal holen, mit rechts, irgendwann machen wir es mit links, also wir vermeiden diese Strategie. Wir gehen vielleicht auch in eine Schutzspannung rein und durch diese Schutzspannung, dass sich das Gewebe ja festmacht, fangen wir auch an, eigentlich so eine Art Steifigkeit zu entwickeln. Und das Gehirn lernt ja auch relativ schnell, welche Bewegungen irgendwie schmerzen. Also man konditioniert sich ja demnach. Und je länger das ja auch aufrecht bleibt, desto mehr verändert sich ja dann, so doof es klingt, das auch, also die Repräsentation im Gehirn. Also dass so eine Art, also bei einem normalen Schulterpatienten, so eine Art orthopädischer Neglect ja auch entstehen kann, wie bei, in Anführungszeichen, Schlaganfallpatienten, weil es ja auch das gleiche Prinzip ist, use it or lose it. Wenn ich es nicht mehr mache über Kopfbewegungen, dann verliere ich sozusagen die Präsenz dafür. Und das ist bei Schmerzpatienten sehr stark ausgeprägt, weil wir natürlich irgendwie Schmerzen nicht erleiden wollen und genau, entwickeln dann so einen ni gelernten Nichtgebrauch. Und deshalb, ja, es ist wichtig, da die Biomechanik und dieses Schmerzgedächtnis schnell zu durchbrechen wieder, damit die Präsenz des Programms auch im Gehirn bleibt, damit wir ja eigentlich in unserem Alltag bleiben können, ne?
Wie können wir denn, also wir als Therapeutinnen jetzt auf das Schmerzgeschehen einwirken? Also man beschäftigt sich ja viel auch mit Schmerzen. Da gibt es ja auch leider auch oft Äußerungen von Kolleginnen, ne, gerade diese Nocebos, die ja oftmals nicht so positiv sind, ne? Das heißt beispielsweise, ja, okay, bei ihrer Schulter, ja, da hätte ich auch ordentlich Schmerzen. Aber vielleicht kannst du uns kurz erläutern, ja, wie man da einwirken kann, sollte, wie du das vielleicht machst, ja, bring uns mal ein bisschen Licht ins Dunkle.
Also ich finde, Schmerzen hat viel mit Aufklärung auch zu tun, dass man irgendwie den Leuten auch erklärt, dass, also wie der Körper reagiert. Also die Schmerzen sind ja durch irgendwas provoziert worden, ne? Da hat auf jeden Fall eine Verletzung stattgefunden, eine Entzündung etc. Nur in der normalen Wundheilungsphase, und so erkläre ich es dem Patienten auch, geht ja irgendwann diese Entzündung weg. Und die Nozirezeptoren, die dafür verantwortlich sind, irgendwie das Schmerzsignal ans Gehirn zu senden, geben, wenn diese Wundheilungsphase abgeschlossen ist, eigentlich gar keine Impulse mehr ans Gehirn. Aber das Gehirn hat halt, wie nach diesem Pavlovschen Prinzip, wenn man das jetzt so salopp runterbrechen möchte, gelernt, wann Schmerzen auftreten. Und das heißt, das Gehirn kann einem auch Schmerzen vorgaukeln, obwohl das Gewebe eigentlich heil ist. Und ich finde, Patienten müssen das einerseits verstehen und andererseits muss man auch irgendwie gucken, dass Patienten in der Therapie keine Schmerzerfahrungen machen. Also, dass man in einem Bereich bleibt, dass es so ein wohltuendes Ziehen in Anführungszeichen ist, aber auf gar keinen Fall, dass wir in der Therapie den Schmerz auslösen, den sie kennen, weil das ja schon eine sehr angst- und psychisch belastende Situation oder behaftete Situation ist. Genau, dass wir vielleicht auch die Therapie indirekter machen. Also es gibt ja genug Aktivitäten in unserem Alltag, wo wir, wenn es weh tut, wie gesagt, bleiben wir jetzt mal bei Becher ins Regal stellen, wo wir eine über 90 Grad Schulterflexion brauchen, gibt es ja genug Aktivitäten im Alltag, wie hinsetzen, aufstehen. Wenn wir uns an der Tischkante festhalten und dann aber auf den Stuhl setzen, verbinden wir das Hinsetzen, Aufstehen eigentlich nicht mit Schulterflexion, ja, und dass wir durch so eine indirekte Behandlungssituation dem Gehirn wieder zeigen, ach ja, es funktioniert ja eigentlich, da sind gar keine Schmerzen, ohne dass wir jetzt diese schmerzbehaftete Situation Glas ins Regal immer nehmen. Ist das verständlich, was ich meine?
Absolut. Es ist verständlich, was du meinst, Sandy.
Genau, du hast gesagt, dass in die Beratung und eben was Schmerz eigentlich ist und wie die Klienten damit umgehen können, ein zentraler Baustein der Therapie ist. Meine nächste Frage zielt auf chronische Schmerzen ab. Das sind Klienten, die sehr, sehr lange schon an Schmerzen leiden, im Bereich jetzt bei uns der Schulter und die vielleicht sogar schon eine Beratung hatten, vielleicht aber auch keine. Und wie gehe ich hier als Therapeutin vor? Stichwort auch Therapiemüdigkeit. Ich meine, dein Polizist hat jetzt aus dem ersten Beispiel, der hat jetzt gesagt, ja, okay, ich gehe das nochmal an. Andere, ich glaube, das kennen irgendwie alle Therapeuten, da hast du einen Klient vor dir oder eine Klientin, die sagen, ich war schon bei so vielen, mal schauen, ob sie was können. Oder auch im Bezug auf Depressionen und so weiter. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal einen Einblick geben.
Die Therapie steht und fällt ja insgesamt immer mit dem Erfolgserlebnis. Ne? Und ich glaube, es ist viel davon abhängig, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass der Patient irgendwie seinen Benefit im Alltag hat. Ne? Also, dass man schon irgendwie vielleicht immer so eine Art Alltags-Retest macht, damit das Gehirn auch irgendwie resettet wird. Aber ich glaube, besonders so bei chronischen Schmerzen, müssen wir vielleicht auch andere Wege gehen und nicht immer nur so funktionell denken, sondern vielleicht auch erstmal in der Behandlung so das vegetative Nervensystem mit behandeln. Also wie kann ich den Sympathikus regulieren, weil Schmerzen ja auch zu einer hohen Cortisolausschüttung führen. Und das, genau, wir neigen ja oft dazu, irgendwie das Bewegungsausmaß muss sich verbessern. Wir müssen irgendwie in die Biomechanik eingreifen und vielleicht müssen wir dann bei diesen Patienten besonders erstmal so das Vegetative regulieren, um dann nochmal so eine andere Schmerzwahrnehmung auch, also die Schmerzwahrnehmung zu verbessern, um dann auch irgendwie das ganze System, wenn die depressiv sind, nochmal zu resetten. Genau, und es steht halt und fällt halt wirklich mit dem positiven Erlebnis. Und Schmerzen in der Therapie zum Beispiel gehören dann nicht dazu, dann gehen sie halt auch alle. Ja.
Okay, wir machen jetzt mal so einen Schwenk nochmal zur, ja, so ein bisschen noch in die Tiefe der Ergotherapie. Also das ist jetzt auch Ergotherapie, aber in die Begrifflichkeit der Ergotherapie. Das heißt, gerade in der Orthopädie, und das kenne ich ja selber auch, ist man oftmals in diesem Button-up-Ansatz, also diesen rein funktionalen Ansatz, dass man den Klienten nur mit seinen Körperfunktionen sieht. Wie gelingt es dir dabei, die Betätigung im Fokus zu halten oder in den Fokus zu rücken? Oder wie kehrst du sogar wieder zu dem Top-Down-Ansatz zurück oder um? Vielleicht kannst du das kurz erläutern. Das ist ja oft eine Schwierigkeit in der Orthopädie.
Ja, im
Oder auch in der
Endeffekt,
Neurologie.
genau, ja genau, aber im Endeffekt sind es ja auch zwei nicht voneinander trennbare Situationen. In Neurologie und Orthopädie gehen für mich irgendwie zusammen und dementsprechend auch bottom-up und top-down. Also wir brauchen sozusagen die Biomechanik. Wenn wir die mit unseren therapeutischen Händen beeinflussen, gibt die Rückmeldung oder Feedback ans Gehirn, damit da neu koordiniert werden kann. Aber wir brauchen auch das Gehirn und den Patienten, der in die Bewegungsplanung aktiv integriert werden muss, also dass er eine Bewegungsvorstellung hat, irgendwie ein Ziel, also wohin soll die Bewegung gehen, diese ganze Feed-Forward-Planung, damit dann die Bewegung durchgeführt wird. Also das eine ist ja irgendwie gar nicht vom anderen zu trennen. Und ich würde auch gar nicht sagen, ich fange mit dem einen an und dann mit dem anderen, sondern es ist ja auch immer irgendwie eine individuelle Geschichte. Also ich brauche beides und muss beides irgendwie ja gleichzeitig herstellen.
Wie gesagt, letztendlich, ich denke, es ist schon wichtig, dann erstmal zu evaluieren. Das hast du ja vorhin auch gesagt, wie oder was möchte der Klient oder was muss er auch wieder tun können. Ne? Bestes Beispiel jetzt auch jemand, der sein Portemonnaie herausholen kann, um dann letztendlich zu analysieren, welche funktionelle Eigenschaften muss er denn dafür ausführen können, um sein Betätigungsanliegen zu erreichen. Okay. Sabrina, hast du eine Nachfrage? Du bist heute ruhig.
Nein, nein, ich bin ganz zufrieden hier und höre zu. Bin
Sehr
ja durch die
schön.
Mutterschaft ein bisschen raus, deswegen höre ich euch zwar jetzt in der Neuro und Ortho etwas zu.
Genau, Cindy. Wir würden jetzt tatsächlich gleich zur letzten Frage kommen schon. Und diese Frage, das ist eigentlich nichts Fachliches unbedingt, aber wir stellen sie halt immer gern, muss ich sagen. Wer hat dich denn auf deinen bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
So eine Frage. Also tendenziell eigentlich jeder Mensch in meinem Leben, auch jeder Patient. Insbesondere hat mich aber zum Beispiel mein Professor Björn Hauptmann im Studium, ich habe meinen Bachelor gemacht in Neurowissenschaften, der hat mir so ein bisschen die neuronale Plastizität näher gebracht. Und dann kam Renata Horst dazu, die mich so ein bisschen auch in ihr Lehrteam mit aufgenommen hat. Und die hat mir dann so ein bisschen ja, diesen neuroorthopädischen Ansatz näher gebracht. Und das sind so beides Leute, einerseits aus der Therapiewissenschaft, aber auch aus der, ja, aus der Therapielehre, die mich jedes Mal wieder neu faszinieren, weil sie immer wieder einen neuen Blickwinkel haben. Und an sich gibt es eigentlich noch tausend andere Leute, die mich regelmäßig inspirieren, aber auch ja, haben oder nicht haben. Kann ich gar nicht so runterzählen, ja, aufzählen. Also könnte ich schon, aber die Liste wird lang.
Die wird lang. Oh, das ist
Wir hängen die in den Shownotes an.
so ist es ja. Ja. Über die Neurologie hatten wir tatsächlich auch schon eine sehr interessante Folge bei Performance Skills. Also, liebe HörerInnen, wenn ihr da nochmal reinhören möchtet, könnt ihr das natürlich auch gern tun.
Richtig, genau. Cindy, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns hier Einblicke gegeben hast in deine Arbeit. Sehr, sehr wichtig, gerade auch, weil wir wissen, dass Schulterproblematiken immer, immer wieder in unserem Ergo-Alltag aufploppen, wenn wir uns dieses Klientel ausgesucht haben. Von daher vielen Dank für deinen Einblick. Und genau.
Vielen Dank,
Genau.
dass
Was
ich
zu
kommen
sagen,
durfte.
Robert?
Sehr gern. Nee, ich wollte nur sagen, nochmal vielen Dank, Cindy, für deinen Einblick. Wie gesagt, es ist ein spannendes Thema, denke ich, auch ein sehr wichtiges Thema. Gerade auch mit Diskussionen, Button-up, Top-down. Ich glaube, da kann man wirklich noch lange, lange drüber diskutieren. Und ich finde es aber tatsächlich sehr wichtig, und das haben wir ja auch schon oft gesagt, auch ErgotherapeutInnen, die top-down arbeiten und so wie es ja sein sollte, die dürfen nicht den funktionellen Ansatz eben vergessen, weil eben funktionelles Training, prognostisch gesehen, einen wichtigen Stellenwert auch in der Ergotherapie dann einnimmt, um gewisse Betätigungsanliegen zu erreichen. Also nochmal vielen Dank, Cindy, für deinen Einblick und liebe HörerInnen. Ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin passt auf euch auf, oder Sabrina?
Genau, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss.
Alles klar, tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.